Allen Wettern zu trotzt freue ich mich, dass wir hier auf der Limburg sind und dass wir hier unter möglichst guten Gesundheitsvorkehrungen den Gottesdienst haben können und die Predigt hören können. Und ich weiß auch, dass einige Menschen zu Hause sind und zu Hause sich die Predigt anhören werden über ihren Fernseher oder über ihr Handy oder ihren Computer. Und es ist mir auch so wichtig, dass Menschen das hören. Mir ist es so wichtig, dass Menschen das nicht nur hören, sondern es auch teilen. Denn ich merke gerade, das Thema Gesundheit ist momentan so das Thema, gell? Es geht irgendwie bei jedem Zaungespräch oder Supermarktgespräch um Thema Gesundheit. Weil wir merken, auf einmal ist diese Aktie so krass hochgestiegen und wenn uns die genommen wird, dann bringt uns das große Haus oder was auch immer gar nichts. Wenn wir nicht mehr für unsere Familien sorgen können, dann haben wir ein massives Problem. Ich merke aber auch, die Kirchen an sich haben irgendwie dieses Thema gerade total verpennt. Die scheinen gerade mit irgendetwas ganz anderem beschäftigt zu sein, haben größere Probleme, ich weiß nicht. Und so merke ich anhand von den Videos, die ich von Menschen zugeschickt bekomme, dass scheinbar das Thema Gesundheit gerade irgendwelchen besonderen Theorien und Ideologien überlassen wird. Und da denke ich mir, nein, deswegen will ich diese Predigt quasi als so einen Gegenpol setzen und sagen, hey, Glaube und Gesundheit gehören für mich massiv zusammen. Und ich habe immer beides sehr gesund gemeinsam erlebt. Und ich will Menschen ermutigen, im Zusammenhang mit Gesundheit ihren Glauben zu aktivieren. Und wie wir das so schön erlebt haben, Erlebnisse im Glauben zu machen und die einen dann auch weiterbringen, wenn man eine Heilung erlebt, wenn man eine Heilung durch Jesus, durch Gott erlebt. Ich möchte versuchen, heute eine neutestamentliche Sicht mit euch zu teilen auf das Thema Glaube und Gesundheit. Ich fange mal ganz am Anfang an. Meine Eltern glauben beide an Jesus, folgen beide Jesus und für sie war sehr, sehr wichtig, uns Kindern beizubringen, dass Glaube und Gesundheit sehr eng zusammengehören. Denn die Eltern sind ja verantwortlich für die Gesundheit der Kinder, genauso wie ich jetzt für die Gesundheit meiner Kinder Entscheidungen treffe und verantwortlich bin. Und das ist eine krasse Verantwortung. Wir mussten heute Morgen gucken, dass die sich warm anziehen. Nicht, dass die morgen eine Lungenentzündung haben. Das geht dann auf unser Konto, ne? Das ist schon krasse Verantwortung. So, denen ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden, aber auch seelisch. Wir müssen gucken, was erlauben wir denen, was lassen zu, wofür schützen wir denen. Wir müssen auch Spaß zulassen, damit ihre Seele gesund bleibt. All das ist ja eine mega Verantwortung, die wir da haben für die Kinder, gerade in diesen krassen Zeiten. Und meine Eltern sind zum Arzt gegangen, haben sich beraten lassen, haben Medikamente gekauft, haben manchmal uns Kinder mit Naturheilmitteln gepflegt, haben uns manchmal massiert oder getröstet, alles was Eltern machen. Und manchmal gab es Situationen, wo sie einfach auch den Glauben aktiviert haben, wo sie mit uns gebetet haben, wenn wir krank waren, wo sie manchmal auch die Kirche angerufen haben. Witzigerweise wohnte der Pastor oder war der Nachbar. Und dann haben sie gesagt, wenn sie selber nicht in die Kirche gehen konnten, bitte betet für unseren Sohn, für unsere Tochter, für dieses und jenes Anliegen. Ich kann mich erinnern an eine Situation, die war krass, also aus der Erinnerung meiner Eltern. Ich sollte eine Spritze bekommen und die Krankenschwester war schon müde und ich war noch ein kleines Kind. Und die hat mir die Spritze ins Bein gesetzt, aber weil sie müde war, falsch. Und sie hat den Nerv erwischt und zwar so den Nerv erwischt, dass sie ihn beschädigt hat. Und das Laufen hat dann nicht mehr geklappt, sondern ich habe das eine Beinchen hinter mir geschleppt. Meine Eltern sind zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, es sieht schlecht aus, der Nerv scheint geschädigt zu sein und wir können eigentlich nicht viel machen. Sie können ein warmes Bad machen und sie können das Kindchen massieren und beten und hoffen so ungefähr. Und meine Eltern haben das getan. Sie haben ein warmes Bad eingelassen, haben ein Beinchen massiert und sie haben die Gemeinde um Gebet gerufen. Ich meine, bitte betet, dass dieser Nerv nicht geschädigt wird, dass der Junge nicht im Rollstuhl sitzt. Und die Gemeinde hat gebetet, meine Eltern haben massiert, das Wasser war warm, die Ärzte haben ihr Wissen eingesetzt und auf einmal hat das Beinchen wieder angefangen zu zappeln. Meine Eltern, ich kann es mir so vorstellen, ja, haben wahrscheinlich Juhu oder Hurra geschrien. Man hat versucht, die Leute zu erreichen, die gebetet haben in der Kirche, ja, und gesagt, hey, jawohl, es ist ein Wunder passiert. Was hat jetzt gewirkt? Ich sag jetzt einfach mal, es hat alles zusammengewirkt. Denn auch die Ärzte sind eine Gabe Gottes. Ihr Wissen, ihr Verstand ist eine Begabung, die Gott schenkt. Auch das Wissen und Medizin und Pflanzen, das hat sich Gott ausgedacht. Wer hat Naturheilkräuter ausgedacht? Ja, Jesus durch sein Wort, plumps. Und dieses Zusammenwirken, dieses Natürliche, dass wir da nicht verzagen, sondern sagen, jawohl, ich gehe zum Arzt, ich lasse mich beraten, ich benutze meinen gesunden Menschenverstand, aber ich rufe auch Leute an, die beten können. und bitte sie darum zu beten, dass Gott eingreift, dass Gott heilt. Zu Ärzten. Ich finde, Ärzte, sie können Fehler machen. Sie sind keine Götter in Weiß, aber ihr Handwerk ist ein Geschenk Gottes und Ausdruck Gottes Kreativität und Vielfalt. Viele von Ärzten sind von Gott Begabte. Ich denke an die Physios, an die Optiker, an die Chirurgen. Welche geniale Begabungen Gottes, auch wie unterschiedlich. Lass nicht den Chirurgen an deinen Augen arbeiten, ja, und lass auch nicht den Optiker an deinen chirurgischen Sachen arbeiten. Das sind unterschiedliche Begabungen, gell? Und das Ausdruck von Gottes Vielfalt auch an der Stelle. Ich finde es interessant, wir haben die Evangelien und eins der Evangelien, das Lukas-Evangelium, geschrieben von einem Arzt. Es tut auch mal gut, ein Evangelium von einem Arzt zu lesen, der nicht übertreibt, der nicht so die Sachen groß beschreibt, sondern der sagt, der Sachen zählt und ganz genau und ganz nüchtern wiedergibt. Danke, Jesus. Juhu. Bei meinen Eltern kam der Glaube und Medizin und gesunder Menschenverstand, diese Dinge kamen zusammen. Wir haben als Kinder gelernt, dass man abends, wenn einer krank war, ihm die Hände aufgelegt hat und für ihn gebetet hat. Und wir haben erwartet, dass da was passiert. Wir sind als Menschen, als Eltern meistens keine Wissenschaftler. Also ich bin kein Wissenschaftler. Und wir haben die Naturmedizin, wir haben die Schulmedizin, wir haben die Pflanzen, die Stoffe, wir haben den Glauben und wir haben einen heilenden Gott zur Hand. Auch wenn die großen Kirchen das irgendwie, ich weiß auch nicht, die haben das aus irgendeinem Grund, sehe ich das zu wenig, höre ich das zu wenig, ja, dass in Kirchen für Kranke gebetet wird, mit Kranken gebetet wird, dass wir als Kirchen sagen, Herr, beschütze uns auch vor dem Virus, beschütze uns vor den Long-Covid, vor all diesen Dingen, Herr, unsere Gesundheit ist in deiner Hand. Und selbst ohne diesen Virus gibt es ja genug. Es gibt Menschen in unserem ganz, ganz engen Umfeld, die erkranken, die an Krebs erkranken, die das alles mitmachen, wo wir das mitbekommen. Und manchmal zieht es unseren Glauben so richtig runter, wenn man von jemandem hört, dem es schlecht geht. Kennen wir alle, oder? Du hörst von Onkel so und so und der hat gerade das und das und du hörst es am Telefon und auf einmal sackst du irgendwie so ein bisschen runter. Weil das so ohnmächtig klingt, wenn jemand erkrankt und man so eine krasse Diagnose hat. Und in dem Moment zu sagen, okay, wenn du denjenigen am Telefon kennst und wenn er vielleicht auch glaubt, zu sagen, komm, lass uns jetzt mal für die Person beten. Lass uns mal dafür beten. Das irgendwie, das ändert oft unseren Geist, wie wir die Sache sehen. Und wir schalten auch Gott ein in die ganze Situation. Woher nehme ich überhaupt den Zusammenhang zwischen Glauben und Gesundheit? Es fängt ganz vorne an, 2. Mose 15, 26. Dort waren die Israeliten unterwegs, sie waren in der Wüste unterwegs und sie hatten irgendwann Durst, das Wasser war nicht mehr da, die Vorräte, und sie suchten nach einer frischen Quelle. Als sie nach Mara kamen, fanden sie schließlich Wasser, doch sie konnten es nicht trinken, denn es war bitter. Deshalb erhielt der Ort den Namen Mara. Da beschwerte sich das Volk bei Gott. Was sollen wir trinken? Mose rief den Herrn um Hilfe an. Da zeigte ihm der Herr ein Stück Holz. Hochinteressant. Vor Jahrtausenden sitzen da in der Wüste und haben ein Problem, haben ein ungenießbares Wasser, das sie zum Trinken brauchen. Und Gott hat diesen Humor und nimmt ein Stück Holz, zeigt ihnen ein Stück Holz, das das Wasser wieder trinkbar machen soll. Warum macht er das? Er macht das als ein Vorbild, dass eines Tages Jesus und das Kreuz aus Holz kommen wird und das wird die Dinge wieder genießbar, wieder trinkbar, wieder zugänglich machen. Wir lesen, da zeigte ihm der Herr ein Stück Holz. Nachdem Mose das Holz in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser trinkbar. In Mara gab der Herr ihnen Vorschriften und Gesetze und stellte sie auf die Probe, indem er sagte, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, lebt so, wie es mir gefällt, befolgt meine Gebote und Vorschriften. Dann werde ich euch nicht an den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe. Denn ich bin der Herr, der euch gesund macht. Hier kommt dieser Satz, ich bin der Herr, dein Arzt. Hier ganz früh im 2. Mose sagt Gott, ich bin derjenige, der Gesundheit schenkt, der verschont all das. Ich habe es in der Hand. Ihr könnt euch mit all diesem ganzen Krankheit-Gesundheit-Thema an mich wenden. Ich komme damit klar. Ihr seid an der richtigen Adresse, mich überfordert das nicht. Ich schicke euch auch nicht weg, weil es mir zu viel ist. Jesus wurde damals schon quasi in dem Holz angedeutet, ich bin die Lösung oder ich bin der Erlöser. Im Neuen Testament lesen wir ganz viel von Jesus und den Heilungswundern. Ganz viele Menschen, die ihre Kranken zu Jesus gebracht haben, klare Not hatten, diese Leute würden sterben und würden dann fehlen und die Versorgung würde fehlen und Jesus sollte bitte helfen. Und dann lesen wir auch die Jünger, die danach unterwegs waren, die haben auch ganz krass mit Leuten gebetet, die sie teilweise noch gar nicht kannten, an fremden Orten. Und dann wurden Menschen geheilt und auf einmal, so dieses schöne Beispiel, ja, haben die angefangen zu glauben, weil sie eine Krankenheilung erlebt haben. Also ganz normal. Das war damals, die haben keine Flyer gedruckt, die haben mit Kranken gebetet, ja, die Kirchen, um zu wachsen. Die Christen haben den Kranken die Hände aufgelegt und um Heilung zu Jesus gebetet. Übrigens, wenn jemand Geld dafür verlangte, wurde er im Grunde genommen verflucht. Auch hochinteressant. Wenn irgendjemand anfing, Schindluder zu treiben mit der Heilung, ja, wenn er versuchte, daraus Profit zu schlagen, da hat er richtig eins auf den Deckel gekriegt. Von Gott. Finde ich mal nachdenkenswert. Der Glaube und die Heilung darf niemals mit Geld und ob du das dir leisten kannst, in Zusammenhang hängen. Es ist immer ein Geschenk von Gott. Wenn jemand dir sagt, hier, du musst jetzt irgendein Programm kaufen oder irgendwelche Sachen kaufen, damit jemand mit dir betet für Heilung, oh. Gefährlich. Steht schon so im Neuen Testament. Im Lukas 4, Vers 40 lesen wir, als die Sonne an diesem Abend unterging, brachten die Dorfbewohner ihre Kranken und Angehörigen zu Jesus. Welche Krankheiten sie auch hatten, er legte jedem Einzelnen die Hände auf und heilte sie alle. Krass, nach Feierabend, ja. Jesus will Menschen heilen, ganz klar. In seiner Heimat allerdings haben viele nicht an ihn geglaubt, weil die gesagt haben, du bist doch der Sohn von dem und dem, du bist doch nicht Gott, wir kennen dich. Und da steht Markus 6, Vers 5, weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er, Jesus, keine Wunder bei ihnen tun und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Interessant, wie der Glaube auch mit, ja, sich auswirkt auf die Heilung. Es war entscheidend, dass der Beter an Jesus glaubte. Es war sogar wichtiger als das Ergebnis, die Heilung. Ein Beispiel, da gab es Menschen, die kamen zu Jesus und haben gesagt, haha, Jesus, wir können Wunder tun und wir können Dämonen austreiben. Also sie wollten zeigen, guck mal, wir haben Ergebnisse vorzuweisen. Ich denke, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, werden mir Videos zugespielt von irgendwelchen Wunderheilern und ganz verrückten Leuten, die dich reich machen können, was auch immer, ja. Und Jesus sagt ganz klar, zu diesen Leuten, ja und? Ich kenne euch nicht. Mit mir habt ihr nichts zu tun. Also man kann Großes vollbringen, man kann krasse Ergebnisse vollbringen und trotzdem mit Gott nichts zu tun haben. Deswegen wäre ich immer vorsichtig, wenn ich von jemandem höre, der behauptet, heilen zu können, ist mir extrem wichtig, in wessen Namen macht er das? Ganz, ganz, denn ich will jetzt für meine Kinder, ganz ehrlich, nicht eine Heilung, die nicht von Jesus kommt. Also, versteht ihr? Ich würde nicht meine Seele verkaufen für eine Heilung. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das ist ein Fehler, den vielleicht manche tun und sagen, ach, die Ideologie, die ist mir egal, Hauptsache ich kriege am Ende mein Ergebnis. Meine Heilung, meine Hilfe. Ganz gefährlich, da zu unterscheiden. Auch Jesus darum zu bitten, um Unterscheidung zu sagen, Jesus, wenn ich da jetzt irgendwelche Inhalte höre oder ein Video oder was auch immer, gib mir Unterscheidung, dass ich merke, wessen Geisteskind ist das gerade, diese Geschichte. Und ist es für mich oder ist es nicht für mich? Ist es was Gutes oder eher was, wo ich vorsichtig sein sollte? Die Heilung ist immer ein Kuss vom Himmel. Ohne eine Verschleißgarantie. Damit meine ich, Menschen können, wenn sie eine Heilung, punktuelle Heilung erleben, dann ist diese Heilung in diesem Moment da. Nehmen wir mal einfach an, deine Kniescheibe wurde geheilt und sie ist vollkommen geheilt und sie ist super. Heißt das, diese Kniescheibe wird nie schlechter werden auf dieser Erde? Nein, es ist keine Verschleißgarantie, versteht ihr? Ich habe zum Beispiel vor Jahren erlebt, dass meine Augen geheilt wurden. Ich habe 14 Jahre lang Brille getragen und zack, dank einem Gebet wurden meine Augen heil und seitdem trage ich keine Brille. Ich sitze sehr viel am PC, ich brauche keine Brille und ich genieße das. Meine Frau hat immer nur eine Brille, ja. Andere Leute, die ich kenne, auch. Ich genieße es einfach. Vielleicht brauche ich in 2 Jahren eine Brille. Aber ich bin einfach total dankbar Gott für diese Zeit, die ich jetzt gerade habe, dass ich keine Brille brauche. Das ist total schön. Morgens nicht irgendwie gucken zu müssen, wo ist das Ding, und abends. Am Anfang habe ich mich hingelegt und hatte dann Angst, mich hinzulegen, weil ich noch im Kopf hatte, da ist ja ein Brillengestell. Na, das ist, mittlerweile habe ich mich da entspannt. Ja, die Heilung ist ein Kuss vom Himmel, aber im Himmel ist es kein Kuss, sondern es ist eine Umarmung, es ist ein Dauerzustand. Gott sagt, im Himmel, da ist kein Leid mehr, keine Krankheit mehr, da ist diese Abwesenheit von Krankheit und Leid ein Dauerzustand. Und hier sind es Punkte, punktuelle Sachen. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir Heilung selber erleben oder an Menschen um uns herum Heilung erleben, auch wirklich Gott dankbar zu sein, auch wirklich anderen Leuten zu erzählen. Mir war es so wichtig, euch die Möglichkeit zu geben, zu erzählen, weil es ist für eure Heilung auch wichtig. Jesus erzählt uns von den 10 Aussätzigen. Sie wurden geheilt, aber nur ein einziger kam zurück und hat Gott Danke gesagt. Das ist eine Gefahr, gell? Dass wir dann geheilt werden und sagen, ja gut, das Wetter wurde besser und meine Werte auch und ich fühlte mich auch besser. Ich sage, okay, aber du hast doch zu Jesus gebetet. Gib doch Jesus die Ehre dafür, dass er dich geheilt hat. Wo ist denn das Problem? Was hast du für einen Stress damit? Ja, ich weiß nicht und so. Gib Gott die Ehre dafür. Er ist doch dein Hersteller. Wir sind hier eine Kirche. Also wir Menschen sind hier eine Kirche, nicht das Gebäude. Die Kirche im Neuen Testament, also die letzten 2000 Jahre, sie hat das Anrecht darauf, dass Krankenheilung sie von Gott, von Gottes Geist bekommt. Das sind Geschenke von Gott an diese Kirche. Und deswegen sollen wir regelmäßig dafür und darum beten. Und das Schöne ist, es sind Krankenheilungen, es sind Gaben und Gott schenkt dem, den er möchte. So lesen wir das im Korintherbrief. Und ich kann immer nur empfehlen, wenn man für einen Kranken betet, dass möglichst viele Leute für ihn beten, denn am Ende haben einfach viele mitgebetet und man kann es dann nicht ausmachen. Oh, das Gebet von dem war aber besonders gut, als die gebetet hat. Sondern nee, wir haben als Gemeinde gebetet und wir erleben das, ja. Und es tut uns alle im Glauben auferbauen, wenn wir Dinge erleben, wenn die Heilung da sind. Und deswegen sollte eigentlich jede neutestamentliche Kirche, mir ist es egal, wie sie heißt, ja, sollte das erleben und sollte das haben, weil es Geschenke von Gott sind. Und auch Gott sich dadurch zeigt, dass Glaube in der Kirche ist. Das ist ja auch ein Indiz. Aber es ist ein Kontaktsport. Also wenn du Heilung erleben willst, musst du halt auch mit Menschen beten. Es ist nicht so eine Zuschauersache. Oh, ich habe mal wieder gehört oder ein Buch gelesen, dass da jemand geheilt wurde. Gott will dich ermutigen, dass du betest mit deinen Kindern, mit dir selbst, wenn du einen Schmerz hast, dass du die Hand drauflegst und anfängst, zu Jesus zu beten und Erfahrung zu sammeln. Ich möchte kurz den Bereich aufgreifen, psychische Erkrankungen. Ich nehme jetzt mal ich möchte gleich sagen, dass psychische Erkrankungen sich in unserer Gesellschaft häufen. Ich glaube, sie waren immer da. Wir haben einfach vielleicht mehr ein Augenmerk aktuell darauf. Gut, durch die Pandemie kann sich manches noch verschlimmern. Aber ich möchte sagen, psychische Erkrankungen sind keine Sünde. Das ist mir so, so wichtig zu sagen. Menschen, die Depressionen erleben, Menschen, deren Hormone sich verändern, Menschen, deren Chemikalien im Gehirn, die Zusammensetzung sich verändert, diese Menschen sind nicht Menschen, die wir irgendwie an den Rand bringen müssen, weil die nicht mehr so sind wie früher oder sich nicht mehr so verhalten wie früher oder sich nicht mehr so gut beherrschen wie früher, sondern diese Menschen sind genauso von Gott gewollt und geliebt. Und es ist genauso eine Krankheit, wie wenn jemand jetzt ein schwaches Herz hat. Vielleicht wird das Herz geheilt und er hat ein wieder tolles Herz, aber vielleicht bleibt es schwach und er stirbt mit einem schwachen Herzen. Wir wissen das nicht. Ich möchte halt nur sagen, ich finde es wichtig, dass man Dinge wie Depression, ADS, ADHS und so weiter, diese ganzen Dinge, dass wir auch Christen da nicht viel anders damit umgehen, wie mit Krankheiten wie einer schlechten Leber oder einem schwachen Herzen. Wenn jemand eine schwache Leber hat, dann bekommt er Tabletten und jeder findet es okay, ne? Wenn jemand ein schwaches Herz hat, dann bekommt er eine Behandlung und Tabletten und alle finden es irgendwie okay. Wenn jemand aber irgendwelche Botenstoffe im Gehirn nicht mehr hat oder die sich verändert haben oder die Hormone nicht mehr funktionieren und daraus eine psychische Erkrankung, wie wir es einstufen, hervorkommt, warum soll er sich da nicht behandeln lassen? Oder? Warum soll er so stigmatisiert werden? Oh, der glaubt nicht genug, der lässt sich da behandeln oder nimmt was. Leute, wer hat diesen Wissenschaftlern, die diese Dinge erfinden, den Geist gegeben, das erfinden zu können? Ich bin davon überzeugt, das ist göttlich. Dass wir Medizin haben, dass wir forschen können. Das ist doch ein Geschenk. Ich finde sowieso, dass es ein Luxusproblem ist, dass wir Medizin haben und dass wir wählen können. In so vielen Ländern können die Leute gar nicht wählen. Die haben gar nicht, die wären froh, wenn sie irgendwas hätten. Krücken, Hilfe, Medikamente. Dann möchte ich auf etwas kommen, was auch im Zusammenhang mit Glaube und Gesundheit immer irgendwie doch kommt. Die Bibel nennt das zwar schon, aber noch nicht. Zwar schon, aber noch nicht. Das können wir aus dem Römer 8, 23 entnehmen. Dort lesen wir: Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben. Das heißt, wenn Gott durch seinen Heiligen Geist die Heilung schenkt, dann ist es ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit im Himmel. Ja, das ist wie dieser Kuss vom Himmel. Du erlebst heute eine Heilung, du hast Kopfschmerzen, wir beten, die Kopfschmerzen sind weg. Das ist ein Kuss vom Himmel. Der ist da und es ist super. Und es ist ein Vorgeschmack. Obwohl wir diesen Vorgeschmack haben, seufzen und erwarten wir sehnsüchtig den Tag, an dem Gott in unsere vollen Rechte uns als seine Kinder einsetzen wird und uns neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Gott hat dir und mir eines Tages einen neuen Körper versprochen, einen gesunden Körper versprochen. Nicht hier und jetzt. Das wäre ja auch eine Utopie, dass wir immer jünger, immer weniger Falten, ihr Frauen, ja, immer mehr Haare, wir Männer, ja. Das wäre doch super. Aber das ist nicht, er hat uns einen neuen Körper woanders versprochen und nicht hier. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und erwarten wir darauf. Wir haben diese Hoffnung, wir haben diese Erwartung darauf. Eines Tages, wenn wir bei ihm sind, dann haben wir diese ganzen Gesundheitsthemen oder Krankheitsthemen besser gesagt nicht mehr. Aber jetzt sind wir noch in dem Zustand, wo wir hoffen, wo wir erwarten, wo wir Gott darum bitten und sagen, Gott, bitte heile mein Kind, Gott, bitte heile mich, Gott, bitte heile einen Freund von mir, eine Freundin von mir. Das ist eine Hoffnung. Und es kann sein, dass wir diese Hoffnung hier erfüllt sehen. Aber wir sind genauso bereit, es anzunehmen, dass diese Hoffnung quasi sich erst im Himmel erfüllt. Das ist ja das Tolle, gell, dass Gott einen Kranken nie irgendwie in ein Loch reinschickt, sondern er schickt ihn spätestens in seine Arme, wenn wir dann sterben und bei ihm sind. Wenn ich jemanden an Krebs verliere, und ich habe nun mal Menschen in meinem Umfeld, die da wirklich schon gegangen sind und manche, die gehen werden, dann weiß ich, wenn die sterben, hat sie Gott nicht bestraft, sondern die sind vor mir bei ihm. Das ist die Frage, wer von uns besser dran ist. Bin mir sicher, die sind in dem Moment besser dran als ich. Aber trotzdem habe ich die Trauer in mir und dieser liebe Mensch, den ich jetzt erstmal nicht sehe. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, als Christ ist man getragen, nie geschlagen. Als Christ ist man getragen, nie geschlagen. Gott ist jemand, der einen kranken Menschen trägt und nie schlägt. Das ist ein Unterschied. Tragen heißt nicht, dass wir perfekt sind, dass wir keine Schmerzen mehr haben, dass wir nicht ein Tief mal erleben, aber getragen zu sein ist doch ein Unterschied. Ich vergleiche es mal so, es ist ein Unterschied, ob du alleine krank bist oder umgeben von einer Familie. Versteht jemand das Beispiel? Und jetzt übertragen wir das auf, es ist ein Unterschied, ob du alleine durch die Krankheit gehst oder eine Beziehung zu Gott hast. Das ist ein Unterschied. Das Getragensein gibt uns Anrechte auf vollkommene Vergebung, auf vollkommen gewollt sein, vollkommen geliebt sein von Gott, dem Vater, und auf eine vollkommene Heilung spätestens im Himmel, aber vielleicht davor. Wer getragen von Gott ist und sich getragen weiß, der muss die Krankheit, den Tod, die Nebenwirkung nicht fürchten. Nicht fürchten bedeutet, ich lasse mich nicht von der Angst lähmen, sondern ich lege meine Ängste täglich in die Hand Gottes. Und das ist nicht einfach. Dabei geht es einem nicht immer gut. Es gibt Situationen, da können Christen einfach nur jemand anders anrufen und sagen, bete bitte für mich, weil ich kann gerade gar nicht mehr beten. Es gibt auch Situationen, da kommst du zu einem Kranken und du selber hast keine Worte mehr und dann schenkt dir Gott die Worte, die du beten sollst. Das ist auch total entspannend, ja. Zu sagen, okay, ich kann das gar nicht formulieren, was ich gerade sehe oder was ich gerade spüre. Ich habe keine schlauen Worte und Gott schenkt die Worte zu beten, wie man beten soll. Wie genial. Und Gott schenkt Trost in den Situationen. Ein praktisches Beispiel aus meiner Erfahrung. Ein Ehepaar, der Mann ist chronisch krank. Die Ärzte wissen, der wird sowieso sterben und probieren so ein bisschen Medikamente an ihm aus. Und er geht und der Arzt verschreibt ihm ein neues Medikament und sie holen das Medikament ab und bevor sie es einnehmen, beten sie als Paar, sollen wir das einnehmen oder nicht, und spüren richtig krass, auf gar keinen Fall sollen sie dieses Medikament einnehmen. Also sie haben es gekauft, ne? Sie haben sich beraten lassen, sie haben jetzt nicht irgendwie, sie haben auch die Ärzte gebraucht, so, ne? Und dann sind sie zu dem Arzt hingegangen und haben gesagt, haben Sie vielleicht ein anderes Mittel? Und haben gefragt, und der Arzt hat gesagt, ja. Und das hat sich dann herausgestellt, dass die Nebenwirkungen wären krass gewesen, hätten den Mann vielleicht umgebracht. Und für dieses Paar war das so wichtig, einfach zu sagen, jawohl, wir kaufen Medikamente, wir lassen uns beraten, aber wir fragen auch unseren Oberarzt, ja. Und wenn er sagt, nee, da gibt es ein anderes Mittel mit weniger Nebenwirkungen, dann nehmen wir das auch. Und das finde ich gesund, ne, mit Verstand und Glauben umzugehen. Mir sind Menschen begegnet in letzter Zeit, die sagen, gerade im Zusammenhang mit unserer aktuellen Gesundheitskrise, die sagen, ich brauche keine Medikamente, ich brauche keine Impfstoffe, ich brauche nur mein Immunsystem. Wäre ja schön, oder? Aber ich glaube nicht, dass wir hier auf dieser Erde jedes Immunsystem gesund glauben können. Es gibt Menschen, die haben ein super starkes Immunsystem, aber ich kenne Menschen, die haben von Kindheit an ein schlechtes Immunsystem. Und wenn wir es drauf ankommen lassen, wäre es halt kritisch. Und deswegen halte ich diese Theorie für gefährlich, zu sagen, ich lasse mein Immunsystem alles ausfechten, weil was ist, wenn dein Immunsystem einfach geschwächt ist? Ich würde es bei meinen Kindern nicht drauf ankommen lassen. Und ich wäre dankbar für die Hilfe, die es gibt. Genau, sonst stünden ja Glaube und Medizin sich entgegen. Oft war in der Bibel der Glaube oder das Gebet das letzte Mittel, die Beatmungsmaschine, der Respirator des Menschen, die letzte Hoffnung. Oft haben die Menschen erst dann ihre Kranken zu Jesus gebracht, als sonst nichts geholfen hat. Und warum nicht schon vorher Gott damit reinnehmen, Gott konsultieren, ihn auch bei verschiedenen Behandlungsmethoden mit in die Überlegung mit reinnehmen und sagen, Gott, was ist für mich der Weg? Du kennst meinen Körper am besten, du kennst die Nebenwirkungen, all das am besten. Was ist der bessere Weg? Ich glaube, das Immunsystem ist ein Geschenk Gottes, aber keine Selbstverständlichkeit. Genauso wie es keine Selbstverständlichkeit ist, dass meine Kinder eine perfekte Sehkraft haben, wenn sie auf die Erde kommen, oder? Ich weiß ja schon, meine Schwester hat richtig dicke Sehschwäche exakt von meinem Vater geerbt. Ja, juhu. Die hatte so genauso schlechte Augen als mein Vater, nachdem er studiert hatte und alles Mögliche. Ja? Ich glaube, 8 Dioptrien oder so. Ja? Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man super scharfe Augen kriegt, wenn man auf die Welt kommt. Und genauso denke ich mir ein Immunsystem. Ja? Das Verwenden von Hilfsmitteln ist ein Segen und ein Luxusproblem, nicht das Anzeichen eines schwachen Glaubens. Wenn du zum Arzt gehst, heißt es nicht, du glaubst nicht genug. Und ich wehre mich gegen Leute, die da irgendwelche anderen Sachen behaupten. Die sagen, oh, jetzt hast du eine Krankheit, jetzt gehst du zum Arzt, dann glaubst du wohl nicht genug. So, nein. Wenn der Arzt nicht von Gott die Weisheit bekommt, was ist, wenn der Arzt morgen Alzheimer hat und nichts mehr weiß? Dann kann er doch auch keinen mehr behandeln, oder? Diese Weisheit, die er hat, dass er sich das alles merken kann über die Jahre, dass er das behalten kann, dass sein Hirn funktioniert, ist doch ein Geschenk Gottes. Keiner von uns weiß, wie lange das noch hält, unser Erinnerungsvermögen, ja, unser scharfer Verstand. Kann der Glaube gesund machen? Habe ich mir auch aufgeschrieben als Frage. Ich glaube ja. Ich glaube, dass der Glaube gesund machen kann, dass er der Genesung beisteuern kann. Ich gehe davon aus, dass ein starker Glaube das Immunsystem stärkt und die Heilung unterstützt. In der Bibel lesen wir von zum Beispiel von dem Beten in fremden Zungen und die Menschen, die das getan haben, denen hat man zugehört, was reden Leute, die in Gottes Sprache beten, und man hat festgestellt, die loben Gott für das, was er getan hat. Also genau das, was wir am Anfang vom Gottesdienst getan haben. Das machen Leute, wenn sie in göttlichen Sprachen beten, und das tut erstmal, was macht das mit einem, wenn man dem zuhört? Das tut einem ein Erfreuen, Erheben, Ermutigen, ja, wenn du hörst, Gott hat schon mal was getan und ach ja, damit kann er auch heilen und da kann er auch helfen. Das heißt, das ist auch eine Stärkung der Immunabwehr, wenn wir uns Zeugnisse anhören, wenn wir Bücher lesen von Menschen, wo Jesus eingegriffen hat, wo er geheilt hat. Zum Beispiel, ich bin im Poppental in Wachenheim unten vor einigen Jahren, waren wir mit der Gemeinde unterwegs und ich habe kaputte Kniescheiben, ich bin von dem polnischen und dem deutschen Wehrdienst ausgeschlossen worden aufgrund meiner kaputten Kniescheiben und ich bin vom Zivildienst ausgemustert aufgrund meiner kaputten Kniescheiben und ich war mein Leben lang vom Sportunterricht befreit aufgrund meiner kaputten Kniescheibe. Also ich kann es relativ gut belegen, sage ich jetzt mal, ja. Und wir waren dort im Poppental und meine Kniescheiben haben geschmerzt. Normalerweise springen die dann wieder raus und dann gibt es wieder ein paar Wochen Theater, wer das kennt, und das hast du dein Leben lang, ist als Vater nicht so schön. Und wir waren dort und ich bin mit dem Auto hergefahren und alleine das Kuppeln hat bei mir Schmerzen verursacht. Ich hatte gar keine Lust mehr auf diesen ganzen Ausflug. Ich wollte einfach nur zu dieser Bank mich hinsetzen und in Ruhe gelassen werden. Und wir waren natürlich mit der Gemeinde und wir waren alle gut drauf, außer ich, weil ich hatte Schmerzen. Für mich war das kein schöner Ausflug. Und dann kam eine Glaubensschwester zu mir und meinte, na, sollen wir mal beten? Und meine innere Antwort war, lass mich in Ruhe. Habe ich ihr natürlich so nicht gesagt, weil ich bin ja der Pastor, ne? Also mein Glaube und meine Lust zu beten dafür war gerade ziemlich unterirdisch. Weil wenn du dein Leben lang damit zu kämpfen hast und du hast schon dafür gebetet, hast auch schon Heilung erlebt, aber es wurde wieder schlechter und. All das ganze Thema kenne ich, das rauf und runter. Und dann hat sie gesagt, ja, komm, wir beten. Ich so, ja, okay, bete du. Ne? Manchmal ist es gut, auch jemand anders beten zu lassen, wenn du gerade keinen Glauben hast. Und sie hat dafür gebetet und ich habe damals irgendeins unserer Babys auf den Arm genommen und bin da mit einem Freund ein bisschen laufen gegangen, habe es gar nicht gemerkt. Und dann ging ich zurück zum Auto und ich wusste ganz genau, in dem Moment, wo ich in dieses Auto einsteige und anfangen muss zu kuppeln, werde ich die Schmerzen wieder haben. Weil ne, man erinnert sich an den Schmerz, von als man mit dem Auto hergefahren ist. Man weiß, diese Tätigkeit löst die Schmerzen aus. Und ich hatte gar keine Lust mehr, Auto zu fahren, aber egal. Ich habe mich in dieses Auto gesetzt und habe mich gewundert, dass es keine Schmerzen verursacht. Ich bin nach Hause gekommen, ich hatte keine Schmerzen. Ich habe meinen Freund angerufen und habe mir sein Rennrad ausgeliehen. Bin damit hier in Niederkirchen und so weiter 20 Kilometer gefahren, am nächsten Tag 30 Kilometer gefahren. Am nächsten Tag 40 Kilometer gefahren. Dann sind wir in Urlaub gefahren. Da bin ich 400 Kilometer gefahren in diesem Urlaub. In dem Jahr bin ich insgesamt 4000 Kilometer mit meinem Rennrad gefahren. Ich hatte keine Knieschmerzen mehr. Ich sage das Jesus zur Ehre. Stehst du? Weil er das kann. Ich habe seitdem total die Freude, mit Menschen zu beten für ihre Knie, die Knieprobleme haben. Wirklich. Ich habe das schon im Gottesdienst in Kaiserslautern und sonst wo gemacht, ja. Habe gesagt, du, ich habe einfach Spaß für Knie zu beten. Ich habe eine Schwäche für Knie, also nur für Schmerzende, ja. Weil ich selber das weiß, wie das ist. Das ist der Hammer, wenn du dich bewegen kannst mit den Kindern, wenn du rumrennen kannst, wenn du wandern gehen kannst und es einfach funktioniert. Und bis zum heutigen Tag, ich kann auf dem Boden Sachen machen, also Fliesen legen, was auch immer, und meine Knie funktionieren. Und ich bin da einfach total froh und dankbar. Jesus die Ehre dafür, ja. Nur so ein kleiner Ausflug. Gott ist gut. Und es ermutigt einen doch zu hören, hey, da hat es schon funktioniert. Und mich ermutigt es bei anderen Leuten zu hören, ach hier, Kopfschmerzen, dieses, jenes, Krebs. Krass. Der Mensch soll seinen Körper lieben, habe ich mir aufgeschrieben. Wer ist verheiratet? Mal kurz die Hand hoch. Alles klar, also besonders gut zu hören. Der Mensch soll seinen Körper lieben und nicht hassen, genauso wie seinen Ehepartner nicht. Also, Wir sollen unseren Körper lieben und wir sollen unseren Ehepartner lieben. Wir sollen unseren Körper nicht hassen, wir sollen unseren Ehepartner nicht hassen. Das bringt Segen. Wer seinen Partner hasst, schadet sich und seiner Gesundheit. Das heißt auch psychosomatisch, ja, jemanden zu hassen oder mit jemandem im Streit zu sein, wirkt sich negativ auf unsere Gesundheit aus. Habt ihr schon mal davon mitbekommen, von Menschen, die gerade sehr unglücklich sind in ihrer Partnerschaft und das zieht dann auch gesundheitlich Folgen mit sich, negative Folgen? Heute sind sie zusammen und alles ist gut, dann kracht die Ehe auseinander und du merkst richtig, wie da auch Gesundheitsprobleme kommen. Hängt irgendwie auch zusammen. Gott will uns segnen und Gott wünscht sich gute Beziehungen und wünscht sich auch Gesundheit, auch für unseren Körper und für unsere Psyche. Wir merken, wie das alles verwoben ist. Der Mensch kann den Körper verderben. Ja, gut, wir können durch unsere eigene Dummheit unseren Körper verderben, aber auch durch falsche Entscheidungen. Ich denke an, gerade jetzt in der Pandemie, wie viele Menschen sich leider in den Alkohol stürzen und da eine Erleichterung erhoffen und am Ende saufen sie sich die Ehe kaputt und saufen sich ihr Leben und den Job kaputt. Und ich habe gehört, dass Jesus das so wegnehmen kann. Ich war als Kind in einer Kirche, die bestand zu 95% aus Männern, die alle aus dem Knast gekommen sind und alle Alkoholprobleme hatten, ja. Und die wurden alle so von ihrer Alkoholsucht geheilt und haben so sich ihr neues Leben aufbauen können. Das war ein Geschenk von diesem Jesus. Und es ist krass, dass er das brechen kann. Aber wir Menschen können diese schlechten Entscheidungen treffen, die ja einfach schlecht sind. Da gibt es natürlich viele andere Sachen, Streit, in dem wir leben können, der auch unsere Gesundheit ruiniert. Und dann gibt es hingegen die billigste Medizin und die beste Medizin, die es gibt, nämlich wenn wir in Gottes Ordnung leben. Das sind Dinge, die sind kostenlos, aber sie sind nicht umsonst. Ich will mal diese wirksamen Mediziner benennen, dass wir treu leben, in treuen Verhältnissen, treu dem Menschen gegenüber sind, treu Gott, treu dem Partner gegenüber, dass wir nüchtern bleiben, Nüchternheit bewahren, dass wir rein sind, dass wir rein leben, auch in unseren Beziehungen, auch in unseren sexuellen Beziehungen. Niemand kann mir sagen, dass es total gesund ist, jede Woche wechselnde Partner zu haben und dass das einen glücklicher macht oder gesünder macht. Das ist Quatsch. Das macht die Leute weder gesünder noch glücklicher. Aber es wird uns momentan in unserer Gesellschaft quasi so verkauft, dass das irgendwie der Kick ist, um noch, weiß nicht, selbstgeleiteter zu sein. Dann Beziehung, gute Beziehung, Seelenhygiene. Wenn wir merken, etwas belastet unsere Seele wieder zu pflegen. Wir gehen täglich aufs Klo. Warum nicht jeden Tag die Sachen, die unsere Seele belasten, bei Gott abgeben und auch das Klo runterspülen, sage ich jetzt mal. Regelmäßige Vergebung. Die Bibel sagt, jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, klär die Dinge mit den Menschen um dich herum. Geh nicht im Streit ins Bett. Man weiß nicht, ob der andere neben dir aufwacht oder ob du aufwachst. Klär die Dinge, das ist Seelenhygiene. Habt ihr schon mal eine schlechte Nacht gehabt, nachdem ihr dem anderen nicht vergeben habt und euch nicht ausgesprochen habt? Ja, könnt ihr euch gar nicht leisten, die Kraft, die da verloren geht. Frieden, im Frieden leben mit anderen und Frieden empfangen. Der Mensch soll die Kontrolle über den Körper behalten, nicht verlieren. Und das beinhaltet Pflege, Sorge, Zeit, Schlaf, Hygiene, Disziplin. Wir sollen auch nicht faul sein, wir sollen fleißig sein, aber wir sollen auch nicht unsere komplette Gesundheit unserem Arbeitgeber opfern und sagen, ja, ist halt so. Das ist, da muss man auch weise sein und Gott fragen, Gott, willst du das für mich und für meine Familie, dass ich mich vielleicht so kaputt arbeite? Oder gibt es vielleicht auch andere Wege? Kann ich auch anders leben? Versteht ihr? All die Fragen Gesundheit und Glaube auch mit Gott bewegen. Gell? Und ich glaube, dass das sein Weg ist. Ich glaube, dass wenn wir dieses Thema Glaube und Gesundheit hier angestimmt haben, dass das gut ist, dass da viele gute Impulse waren, aber danke fürs gute, trockene Wetter, Gott. Ich möchte auch praktisch eine Möglichkeit geben. Ich habe einen Stuhl übrig. Ich werde den Stuhl hinter dem Mikrofon platzieren und ich will mir Zeit nehmen für, weiß nicht, 5, für 10, vielleicht sind es auch 15 Leute zu beten. Ganz unkompliziert, ich werde den Stuhl hinstellen. Ich werde die Person, die sagt, ich bräuchte Gebet. Das kann eine psychische Krankheit sein, das kann eine körperliche Krankheit sein. Du musst das noch nicht mal erwähnen. Okay? Du kannst aber auch kurz sagen, hier, keine Ahnung, für meine Magenschmerzen oder für meine Kopfschmerzen. Und dich einfach hinsetzen und ich bitte die anderen einfach zu Gott zu beten, dass diese Person berührt wird. Relativ einfach, oder? Warum mache ich das? Weil ich will, dass Gott was tut. Ich mir wünsche, dass die Person geheilt wird. Ich mir wünsche auf jeden Fall, dass die Person getröstet wird. Und ja, und Gott ein guter Gott ist. Und er diese Gelegenheit nutzen möchte. Und auch Menschen, die zu Hause das Ganze hören, für euch möchten wir auch beten, dass Gott euch berührt, dass Gott euch heilt, dass Gott euch genießt, dass ihr lernt, für euch und eure Lieben zu beten. Und es kann vieles passieren. Es kann sein, dass du da sitzt und du freust dich einfach, dass andere für dich beten. Das kann sein, dass du sitzt und du merkst richtig, wie eine Wärme durch deinen Körper geht, von oben bis unten. Es kann sein, dass du da sitzt und Gott zu dir was sagt. Da können viele wunderbare Dinge passieren. Und dann sage ich Amen, dann stehst du auf und dann kommt der Nächste. Hat die Kirche die letzten 2000 Jahre gemacht. Keine Ahnung, warum die großen Kirchen das nicht machen. Keine Ahnung, warum das so bei uns alles ein bisschen kompliziert ist. Aber steht so im Neuen Testament. Und wer Gebet empfangen möchte, der ist nie ein Verlierer oder der ist nie jemand, der schlechter ist, sondern jemand, der einfach offene Hände hat. Okay. Also ich hole den Stuhl, bringe ihn dahin und dann haben wir einfach eine Zeit vom Gebet. Und die anderen bitte ich einfach auch mitzubeten. So, danke für eure Geduld. Das Schöne ist, wenn ihr eure Augen offen hattet, dann habt ihr immer wieder ein paar Menschen vorne gesehen. Behaltet diese Menschen unter der Woche in eurem Gebet, ja? Das hilft ja visuell, wenn man sieht, okay, die Menschen haben Gebet gesucht. Da könnt ihr einfach im Gebet erwähnen, Gott, du kennst doch die Frau mit der grünen Jacke, ich bete für sie, ja. Oder den Mann mit der orangenen Jacke, ich bete für sie. Einfach auch unter der Woche dran zu bleiben. Wenn wir dann nächste Woche vielleicht hören, was Gott getan hat, dann haben wir ja alle Anteil daran gehabt, ja. Und das ist ja das Schöne. Bleibt dran an Gebet, praktiziert es zu Hause, probiert es an euch, an euren Lieben aus. Wenn ihr merkt, es wird dramatisch oder es euch geht's schlecht, dann oder ihr habt einen bestimmten Schmerz, dann fang an dafür zu beten, zu Jesus. Und schreibt es euch auch auf in eurem Tagebuch. Das sind echt tolle Erlebnisse, die man da machen kann mit Gott. Ja, wir sind mit unserem Gottesdienst soweit fertig. Das Wetter hat durchgehalten, ihr auch, das ist super. Wir werden jetzt im Anschluss auch eine Runde laufen. Ich denke mal, so in 10 Minuten haben wir alles im Bus aufgeräumt und sind dann wieder hier am Eingang und können dann eine Runde, jedes sonntägliche Runde hier laufen. Das sind so 3/4 Stunde für jeden eigentlich zu bewältigen, wer möchte. Und nächsten Sonntag sind wir da und wenn wir merken, wir haben gutes Wetter im Voraus, dann werden wir wieder gucken, mit Musik und so weiter hier weiterzumachen. Genau, also Gott mit euch, bleibt gesund und habt eine gesegnete Woche. Tschüss.